Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Andretti glänzt und zeigt ein dominantes Wochenende auf der Insel Hainan mit der Pole und dem Rennsieg von Jake Dennis. Eine glatte Nullnummer war das Wochenende für die Titelkandidaten Evans, Mortara, Rowland und Wehrlein, die alle ohne Punkte den Weg nach Hause bestreiten mussten. Alles zum 11. Lauf der Formel E Weltmeisterschaft 2025-26 aus Sanya sowie unsere Sieger und Verlierer gibt es jetzt. Mein Name ist Lukas Schorms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zu E-Pod Folge 399. Es ist die Analyse zum Rennen aus Sanya und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern wie immer mit unserer Expertise aus der eFormel.de Redaktion. Das ist wie immer Tobi Wirtz. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Ja, ähnlich tropisch das Wetter in Sanya ist es jetzt auch in Deutschland. Ich sag mal so, sehr interessante Temperaturen, die uns ja auch auf der Insel Hainan in Sanya auch erlebt haben. Gib uns mal so ein bisschen eine Einschätzung, um das einfach mal aufzumachen, wie, ja, ich sag jetzt mal, die Autos speziell, die Batterien ja am besten gekühlt werden.
Am besten gekühlt ist eine gute Frage. Natürlich wird da ganz viel mit Trockeneis gearbeitet, wenn die Autos gerade nicht auf der Strecke unterwegs sind. Auf der Strecke selber muss man dann natürlich gucken, dass man immer genügend Kühlluft bekommt. Also lange im Windschatten eines anderen Autos zu fahren, ist da eher kontraproduktiv. Aber ich glaube, die Batterien waren gar nicht so unbedingt das große Thema. Das allergrößte Problem haben tatsächlich die Reifen gemacht. Wir hatten Streckentemperaturen laut Lifetiming von bis zu 63 Grad Celsius. Und das hat den Hankook-Einheitsreifen doch schon ordentlich zugesetzt, muss man sagen. Deshalb auch, kann ich schon mal vorwegnehmen aus dem Statistikartikel, die schnellsten Rundenzeiten sind alle am frühen Samstagmorgen gefahren worden, im zweiten freien Training. So schnell wurde es dann nachher nicht mehr, nachdem die Strecke sich auch ordentlich aufgeheizt hatte, Luca.
Ja, hitzig war dieses Wochenende auch und da haben sich auch ein paar Gemüter aufgehitzt. Das besprechen wir gleich, schauen aber erstmal chronologisch und sportlich auf dieses Rennwochenende zurück, nämlich mit dem E-Prix im Rückspiegel.
Im Qualifying kommt es zu einem Andretti-internen Finale. Jake Dennis bezwingt Felipe Drugovic und holt seine erste Pole seit dem Jakarta E-Prix im Juni 2025. Dahinter startet WM-Spitzenreiter Mitch Evans von Position 3.
Das Rennen ist dann gewohnt chaotisch und insbesondere in der Anfangsphase sehr langsam. Nach 12 Runden ziehen die beiden Mahindra-Fahrer und Nick Cassidy die Pace an.
Nachdem es bereits mehrere Kollisionen gab, verkeilen sich zur Rennhalbzeit Mitch Evans und Zane Maloney in der Haarnadelkurve. Da die Strecke kurzzeitig blockiert ist, wird die rote Flagge gezeigt.
Mehrere Fahrer nutzten die Rennunterbrechung zur Reparatur, darunter die WM-führenden Evans und Mortara sowie die beiden Cupra Kiro-Piloten. Vorne liegen zu diesem Zeitpunkt die beiden Andretti- und Porsche-Fahrer.
Durch die Reparaturen verpasst Evans den Neustart, Mortara scheidet kurz darauf aus, als ein Trümmerteil seinen Notausschalter trifft. Wehrlein schickt NATO in die Mauer, wofür der Deutsche eine Strafe erhält, Rowland verbremst sich und landet ebenfalls in der Wand.
Die beiden Andretti-Fahrer nutzten spät ihren Attack-Mode, um sich wieder an die Spitze zu schieben. Es herrscht jedoch Konfusion um die weiteren Plätze, da sowohl Felix da Costa als auch De Vries eine Zeitstrafe erhalten. Marti rückt aufs Podium vor und wird Dritter.
Mehr als 5 Stunden nach dem Rennen ist jedoch klar, Drugovic erhält eine Strafe für eine Kollision mit Wehrlein, die Strafe für De Vries hingegen wird zurückgenommen. Damit gewinnt Dennis sensationell vor Marti und De Vries. Felix da Costa und Drugovic komplettieren die Top 5. Dahinter werden Max Günther, Nico Müller, Jean-Eric Vergne, Taylor Barnard und Lucas Di Grassi gewertet.
Wehrlein wird nur 14., aber auch alle anderen Titelkandidaten bleiben ohne Punkte. Damit bleiben die Top 4 der Fahrerwertung unverändert. Dennis ist nun 5.
Bei den Teams vergrößert Jaguar den Vorsprung auf Porsche. 3. ist Mahindra. Bei den Herstellern liegt Porsche vor Jaguar und Mahindra.
Andretti mit einer dominanten Vorstellung. Das kann man auf jeden Fall dieses Wochenende drüber schreiben beim US-amerikanischen Team. Startplatz 1 und 2 und dazu auf der Strecke im Ziel auch ebenfalls mit Platz 1 und 2. Wäre die Zeitstrafe, die 5 Sekunden für Filippo Drugovic nicht gewesen, wäre es ein perfektes Wochenende für Andretti gewesen. Ja, Jack Dennis war auch sehr dominant unterwegs, holt deutlich die Pole Position und auch im Rennen hat er genau die richtige Strategie für sich beheimatet. Tobi, wie sehr konnte Jack Dennis von den ganzen Full Course Yellow und Rennunterbrechungen profitieren? Denn das ja hat dieses Rennen auch sehr geprägt, um das mal vorsichtig zu sagen.
Auch wenn man der schnellste Fahrer ist, wenn man das beste Auto hat, gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu. Und ich sag mal so, Dennis hat auf jeden Fall nicht unbedingt Pech gehabt mit den Full Course Yellows und mit der Rennunterbrechung. Andere Fahrer hingegen schon, die hat das Zeit mit dem Attack Mode gekostet. Bei Dennis oder bei beiden Andretti-Piloten war das nicht der Fall. Und muss sagen, alles in allem aber eine nahezu perfekte Vorstellung des Teams und insbesondere des Meisters von Saison 9, der ja, das hat man ja auch im Interview gehört, ein recht schwieriges Wochenende hatte oder eine recht schwierige Vorbereitung auf das Wochenende. Der Vater seiner Verlobten ist wohl erst vor wenigen Tagen verstorben und daher natürlich etwas gedrückte Stimmung im familiären Umfeld und davon hat Dennis sich aber nicht ablenken lassen, sondern ganz klar ein richtig, richtig gutes Wochenende gezeigt. Ich glaube, wenn ich mal so zurückblicke, dann dürfte es das beste Wochenende sein, seitdem er in Saison 9 Meister geworden ist. Also das ist schon wirklich richtig gut gewesen von ihm. Kommen wir noch mal kurz zur Situation Felipe Drugovich. Aus meiner Sicht ist die Situation klar, wo er die Strafe bekommt. Er fährt Pascal Wehrlein beim Anbremsen der Haarnadel ins Heck. Der fährt dadurch erstmal geradeaus. Antonio Felix da Costa geht an beiden vorbei. Am Ende ist es dann nicht Platz 2, sondern nur noch Platz 5 gewesen für den Brasilianer. Aber auch das bedeutet wichtige Punkte, nicht nur für ihn selbst, sondern auch für das Team. 38 Zähler hat Andretti am Wochenende geholt. Das ist das mit Abstand erfolgreichste Rennen der ganzen Saison. Damit liegt man jetzt in der Teamwertung auf Platz 4, hat Nissan und Envision überholt in Sanya. Und Luca, es ist nicht mehr lang. Wir haben noch 3 Doubleheader vor der Brust. Aber was geht da noch für Andretti? Was denkst du?
Ja, also auf dieses Rennwochenende kann man auf jeden Fall mal aufbauen. Ich meine, in der Teamwertung, du hast schon gesagt, hat man ja mal einen mächtigen Schritt gemacht. Platz 4 sieht jetzt dann doch schon deutlich besser aus. Ja, Sanya war auf jeden Fall mal eine Blaupause, vielleicht auch für die restliche Saison. Um jetzt mal klarzustellen, wenn man wieder so viel Glück hat wie in Sanya, dann kann es noch weit gehen, sowohl in der Teamwertung als auch vielleicht für Jack Dennis in der Fahrerwertung. Das liegt aber natürlich alles an ihm und auch am Team. Da Andretti, finde ich, außer in der Saison 9 jetzt in letzter Zeit nicht mehr so den Eindruck gemacht hat, bin ich da erstmal vorsichtig. Aber sowas kann immer wieder passieren und strategisch waren sie ja zumindest an diesem Wochenende auf einem guten Weg. Ich bin da erstmal vorsichtig. Ich sag mal so, wenn sie Platz 4 halten können in der Teamwertung, dann wäre es schon an der Saison gemessen Riesenerfolg. Absolutes Chaos gab es auch weiterhin in diesem Rennen, nämlich die Rennleitung und auch Rennkommissare, die kommen nicht allzu gut weg an diesem Wochenende, das für viele Fans einen ja sehr unbefriedigenden Punkt aus diesem Rennwochenende hinterlässt, nämlich Jack Dennis, Drugovich als auch Marti nach dem Rennen auf dem Podium gewesen, von den Fans sich auch feiern lassen, als auch dann, wenn man den Fernseher in den Morgenstunden ausgemacht hat, hat man erst gedacht, okay, dieses Rennen bleibt auch dementsprechend so stehen und dieses Rennen wird auch mit diesen 3 Podiumsplatzierten auch so gewertet werden. Aber dann wurde es sehr verrückt und ich sag mal so, da musste man schon tief ins Detail gehen, warum gewisse Strafen ausgesprochen sind. Und da fangen wir an, Tobi, mit Felipe Drugovich, der ja dafür sorgte, dass Marti als auch da Costa einen Platz aufrücken sollten. Die Konstellation kannst du uns mal erklären, denn in den Bildern zumindest, die man zuerst gesehen hat, auch nicht direkt ersichtlich, sagen wir es mal so.
Nee, im Live-TV-Beat hat man's nicht wirklich gesehen, aber es gab anschließend eine Onboard-Aufnahme, wo man die Situation sowohl aus dem Cockpit von Wehrlein als auch aus dem Cockpit von Drugovich sieht. Und ich hatte es eben schon beschrieben, Drugovich fährt beim Anbremsen der Haarnadel dem Pascal Wehrlein ins Heck, schiebt ihn dann im Endeffekt quasi von der Ideallinie runter. Antonio Felix da Costa kann vorbeigehen und das war in meinen Augen ein relativ wichtiges Überholmanöver, denn Antonio Felix da Costa hatte genau wie Pascal Wehrlein zu dem Zeitpunkt eine 5-Sekunden-Strafe. Also die beiden haben im Endeffekt um eine Position gekämpft und da finde ich den Call der Rennleitung richtig, 5 Sekunden Zeitstrafe für Felipe Drugovich zu geben. Es war ein leichter Kontakt, ja, der allerdings alleine auf Drugovich zurückzuführen ist. Wehrlein hat dadurch einen Platz verloren, also 5 Sekunden, glaube ich, sollten auch die richtige Zeitstrafe sein, da muss man jetzt nicht mehr für geben. Aber die Frage, die ich mir stelle, warum dauert das so lange? Wenn man die Bilder sich anguckt, dann ist das in meinen Augen absolut unstrittig und muss halt so sagen, wir haben auf das Endergebnis mehr als 5 Stunden gewartet und an der Entscheidung kann es in meinen Augen nicht gelegen haben. Eine andere Entscheidung, die ausgesprochen wurde direkt nach Rennende, war eine Zeitstrafe von 5 Sekunden für Nick de Vries wegen Moving Under Braking. Da habe ich aber im Anschluss sehr, sehr lange drauf gewartet, auf diese Entscheidung oder auf das Dokument für diese Entscheidung. Kurzer Fun Fact, es gab keine. Denn die Zeitstrafe wurde wieder zurückgenommen. Und zwar aus dem Grund, dass de Vries bereits während des Rennens für genau diesen Vorfall die schwarz-weiße Verwarnungsflagge gesehen hatte. Da gab's wohl eine Fehlkommunikation zwischen Rennleitung und Rennkommissaren. So stand es in den Dokumenten anschließend, dass versehentlich dann die Rennkommissare sich nochmal damit befasst haben, obwohl dafür bereits die Verwarnungsflagge gezeigt wurde. Und ja, das lässt bei mir noch ein paar große Fragezeichen aufkommen, wie sowas denn vorkommen kann, dass ein Fahrer zuerst für eine Aktion verwarnt wird und dann, weil Rennleitung und Rennkommissare nicht miteinander sprechen, für dieselbe Aktion nochmal eine Zeitstrafe bekommt, die dann natürlich im Endeffekt korrekterweise wieder zurückgenommen wird. Aber auch in dem Punkt keine transparente Kommunikation, das musste man sich im Endeffekt aus den Dokumenten, die nachher veröffentlicht wurden, zusammenklauben. Es macht es nicht nur für uns Journalisten unheimlich schwer, sondern auch für die Zuschauer, die, wie gesagt, ja einem ganz anderen Ergebnis aus dem Rennen rausgegangen sind. Gucken wir mal auf die weiteren Strafen. Antonio Felix da Costa hat eine Zeitstrafe von 5 Sekunden erhalten. Er hat durch Moving Under Braking eine Kollision mit Norman Nato ausgelöst. Bereits kurz zuvor gab es laut dem Dokument eine ähnliche Aktion von ihm, für das er verwarnt werden sollte, also auch die schwarz-weiße Verwarnflagge gezeigt werden sollte. Die wurde ihm aber nie gezeigt. Denn bevor es dazu kam, dass er die Flagge gezeigt bekam, kam es schon zu dieser zweiten Situation, für die er dann bestraft wurde. Und da muss ich dann fragen, ist das denn wirklich fair? Das ist so, als es läuft ja gerade die Fußball-WM, als würde im Nachhinein ein Spieler für einen Foul eine gelbe Karte bekommen. Er hat aber schon ein zweites Foul begangen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, obwohl er nicht wusste, als er das zweite Foul beging, dass er schon vorbelastet ist, wird er dann mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Da kann man auf jeden Fall diskutieren, aber in meinen Augen dauert das einfach viel zu lange, sondern solche Entscheidungen müssten, gerade wenn sie im Rennen selber ausgesprochen werden, viel, viel schneller fallen. Besonders, wenn es dann diesen Fall gibt, dass die Verwarnflagge gezeigt wird und klar ist, mit der nächsten Aktion des Fahrers, die nicht sauber ist, wird eine Strafe ausgesprochen. Weiterer Punkt betrifft die Rennleitung. Gucken wir mal auf den Rennabbruch. Mitch Evans und Zane Maloney kollidieren, die Strecke ist kurzzeitig blockiert und nur 9 Sekunden nach dem Zusammenstoß entscheidet die Rennleitung, die rote Flagge zu zeigen. Weniger als 9 Sekunden später hat sich das Chaos in der Haarnadelkurve schon wieder aufgelöst, weil die Autos nicht miteinander verkeilt waren, sondern ein bisschen zurücksetzen, einfach weiterfahren konnten. Besonders vielsagend fand ich dann, dass kurz darauf vom Rennleiter Marek Kanaczewski die offizielle Begründung über Funk an alle Fahrer kommuniziert wurde, dass die Mauer in Kurve 9 geprüft werden müsse. Ich habe mir die Wiederholungen unzählige Male angeguckt. Kein einziges Auto hat diese Mauer berührt. Da drängt sich einem der Verdacht auf, dass das eine Ausrede gewesen ist, um möglicherweise ein vorschnelles Handeln, in dem Fall die rote Flagge zu zeigen, im Nachhinein zu rechtfertigen. Die Rennunterbrechung hat knapp 20 Minuten gedauert. Es wird mit Sicherheit den ein oder anderen TV-Übertragungspartner geben, der deshalb nicht bis zu Ende draufgeblieben ist. Ich weiß, DF1 hat beispielsweise nach Rennende dann quasi sofort die Übertragung abgebrochen. Die sind nicht so lange noch in der Analyse nach dem Rennen draufgeblieben wie sonst. Da muss man sich die Frage stellen, wie kann das passieren? Alles in allem, Luca, mir persönlich drängt sich der Eindruck auf, dass es durchaus den einen oder anderen Beteiligten gab, der mit der gesamten Situation schlicht und ergreifend überfordert war. Stimmst du dem zu?
Dem stimme ich auf jeden Fall zu. Also vor allen Dingen mit so Situationen, klar, wenn jetzt Sachen, die vielleicht nicht im ersten Moment ersichtlich sind oder nochmal die Fahrer dazu besprechen möchte, gibt's ja auch die Möglichkeit zu sagen, man untersucht etwas nach dem Rennen. Das wird aber meistens gemacht mit Fahrern, die entweder schon aus dem Rennen raus sind und da es nicht so eine Priorität hat. Aber hier war es dann schon sehr, sehr viel, was man dann noch dezidieren musste. Und wie du schon sagst, bei manchen Entscheidungen lässt man sich kaum Zeit, wie jetzt hier bei dem Rennabbruch. Also da hätte man durchaus sich noch mal ein bisschen Zeit lassen können, um nicht vorher direkt den Schalter auf Rot zu setzen, um das Rennen vorzeitig zumindest mal zu unterbrechen. Das Thema mit den Strafen, ja, es ist schon ein großes Thema, also gerade in diesem Rennen gewesen. Also wenn sich so viel auch verschiebt, wo man dann teilweise selber nicht mal mehr mitkommt, wer denn jetzt überhaupt welche Position belegt nach so einem Rennen, ist schon echt wahnsinnig. Und ich weiß nicht, wie es den Fans vor Ort oder auch, wie du schon sagst, vom Bildschirm ergangen sein muss. Du machst den Fernseher aus oder sagst, oh, das Rennwochenende ist jetzt vorbei und liest dann später, dass es dann doch wieder sich mehrere Positionen auch verschoben haben aufgrund von Strafen, die man auch im Rennen durchführen hätte können oder zumindest mal aussprechen können. Deswegen, ja, ist schon echt wahnsinnig. Und die Rennunterbrechung, um da nochmal drauf zu kommen, manchmal ist es ja so, dass sie ja bei Safety Car oder Focus Yellow länger warten, um diese auszusprechen, weil möglicherweise das Auto wieder fahren kann oder sich eine Unfallstelle direkt schon von selber räumt, sage ich jetzt einfach mal. Aber hier bei der roten Flagge, das war schon sehr, sehr kurios und muss ich sagen, habe ich selten gesehen, dass man dort auf eine relativ einfache Situation, die sich schon aufgelöst hat, dann so reagiert. Oder wie siehst du das?
Geht mir genauso, verstehe ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Also lässt mich mit Fragezeichen über Kopf zurück.
Eine wahre Nullnummer war es für alle vier Titelkandidaten, nämlich die patzten. Mitch Evans, Eduardo Mortara und Oliver Rowland fielen aus. Wehrlein nur auf Platz 14, hieß also, keiner der Top-Platzierten aus der Gesamtwertung der Top 4 sind mit Punkten nach Hause geflogen. Und dabei schauen wir erstmal auf den Tabellenführer. Tobi, Mitch Evans, der war bei seiner Tat, sage ich jetzt einfach mal, etwas schuldlos, nämlich dort war Dan Ticktum, der eben auf das Heck fuhr und Schaden hinterließ, der Übeltäter für das, was Mitch Evans dann ertragen musste, nämlich der Ausfall für ihn in diesem Rennen.
Im Endeffekt schon, Ticktum hat sich ganz ordentlich vertan und ist mit Schwung dem Evans ins Heck gefahren. Das Auto von Ticktum hat dabei auch abgehoben. Evans hat dabei eine Beschädigung an der Hinterradaufhängung davon getragen und auch den Heckflügel verloren. Er ist zwar weitergefahren, aber als dann die Rennunterbrechung kam, hat die FIA gefordert, dass nicht nur die kaputte Hinterradaufhängung, sondern auch der Heckflügel gewechselt wird. Die Reparaturen haben dann so lange gedauert, dass Mitch Evans den Neustart quasi verpasst hat und am Ende der Boxengasse warten musste, bis das Feld vorbeigefahren ist. Er hatte dann eine Runde Rückstand und ist noch bis zur letzten Runde gefahren, aber dann in die Box abgebogen. Also kann man sagen, Evans schuldlos, Verkettung unglücklicher Umstände. Dabei wäre das quasi wie ein Elfmeter gewesen für seine Titelhoffnung. Denn gucken wir mal auf den zweiten, Eduardo Mortara. Der war auch weitgehend unschuldig und ist durch unglückliche Umstände ausgeschieden.
Genau, Edo Mortara, Ausfall durch unglückliche Umstände, so kann man es auf jeden Fall mal betiteln, kämpfte ja nach dem schwachen Qualifying sich in die Spitzengruppe nach vorne, musste bei der Rennunterbrechung aber den Frontflügel wechseln. Alles das hielt ihn aber nicht wirklich auf, denn es gab eine erneute Aufholjagd für ihn, die durch eine, ja, sehr kuriose Ursache verhindert worden ist, nämlich ein Trümmerteil trifft den Notausschalter an seinem Mahindra und damit schied er aus und das Fahrzeug blieb damit regungslos stehen. Sehr, sehr bitter, vor allen Dingen, da das ja auch schon in diversen Formel-Rennserien passiert ist, dass durch irgendwas Feuerlöscher, Notausschalter getroffen werden und jetzt Eduardo Mortara mit einer sehr aussichtsreichen Position hätte er auch möglicherweise auch der Sieger dieses Wochenende sein können, zumindest was das Thema Titelkandidaten und Punkte angeht. Aber wir sind noch nicht am Ende mit den Leuten, die ausgefallen sind, nämlich Oliver Rowland fiel auch aus, weil er das Auto weggeworfen hat, Tobi.
Ja, das ist tatsächlich der erste, wo man sagen kann, dass er nicht schuldlos gewesen ist. Oliver Rowland auch im Mittelfeld gestartet, hat allerdings schon früh angegriffen und sich nach vorne geschoben, hat dabei allerdings ein bisschen mehr Energie verbraucht als die meisten anderen Fahrer um ihn rum, hatte daher dann mit einem Energienachteil zu kämpfen, hat wieder ein bisschen was an Boden verloren und hat dann kurz vor Schluss Pascal Wehrlein angegriffen, sich dabei aber ordentlich vertan, hat den Bremspunkt deutlich verpasst, ist geradeaus und in die Wand gecrashed. Damit auch Rowland ohne Punkte geblieben. Und der vierte in der Liste, Pascal Wehrlein, der hat sich mit einer Strafe um ein gutes Resultat gebracht, Luca.
Ja, so sieht's aus. Pascal Wehrlein, der ja der vierte in Bunde war, der die Zielflagge außerhalb der Punkte gesehen hat. Er hat sie zumindest gesehen. Er war auf einem guten Kurs, nämlich für gute Punkte, versuchte es aber dann gegen Norman Nato an einer Stelle, wo man ja nicht wirklich überholen kann. Nato zog rein, es knallt und der Nissan-Fahrer schied aus. Wehrlein bekommt dafür dann eine 5-Sekunden-Strafe kurz vor Schluss. Kurz vor Schluss wird Pascal Wehrlein auch in der Handel von Felipe Drugovic getroffen. Antonio Felix da Costa, der ebenfalls eine 5-Sekunden-Strafe hat, konnte sich dann kampflos an ihn vorbeisetzen. Anstatt Platz 7 wird es am Ende dann für den Deutschen Platz 14, da das Feld eben sehr eng zusammenliegt. Sehr, sehr viel Pech für die Titelanwärter, die, wie schon gesagt, ohne Punkte blieben. Tobi, um nochmal ein bisschen Vorausblick vielleicht auf die nächsten Rennen zu bewahren, kann das vielleicht auch jetzt, so blöd es klingt, für Mitch Evans ein glückliches Resultat in Anführungszeichen sein, weil die restlichen ja auch gepatzt haben?
Ja, natürlich. Mitch Evans hat jetzt 8 Rennen in den Punkterängen beendet. Jetzt das erste Mal, wo er keine Punkte holt und alle seine unmittelbaren Verfolger holen ebenfalls keine Punkte. Jake Dennis, der jetzt auf Platz 5 liegt, ist der erste Fahrer, der Punkte geholt hat. Dahinter Antonio Felix da Costa und Nico Müller, die auch ein paar Punkte geholt haben. Aber Glück im Unglück für Evans, sein Vorsprung bleibt genauso groß wie vor dem Rennwochenende. Und wenn er jetzt weiterhin so viel Glück hat, glaube ich, dann ist ein absoluter Titelkandidat in meinen Augen.
Kommen wir zu DS Penske, ein Team, über das wir diese Saison ja noch nicht so oft gesprochen haben. Der Grund ist relativ einfach. Aktuell nur Platz 9 in der Teamwertung, weit abgeschlagen. Platz 4 für Taylor Bernard in Mexiko ist bis heute das beste Saisonergebnis und seitdem kam danach relativ wenig. Sanya ist jedoch ein Rennen, das Team eher positiv in Erinnerung bleiben wird. Beide Fahrer reist mit Startplatzstrafen in Gepäck nach China. Günther 3 Plätze Strafe und für Taylor Bernard sogar 10. Er hieß am Ende die Startpositionen 15 für Taylor Bernard und Platz 19 für Maximilian Günther. Doch auch sie profitierten durch Rennunterbrechung, Full-Course-Yellow-Phasen. Tobi.
Genau, Maximilian Günther hat profitiert, Taylor Bernard hat etwas Zeit im Attack-Mode verloren, sodass Günther dann am Ende vor ihm gekommen ist. Am Ende stehen die Plätze 6 für Günther und 9 für Bernard zu Buche. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison sind beide Piloten von DS Penske in die Punkte gefahren. Und wenn wir uns mal zurückerinnern, letztes Jahr in Shanghai, Maximilian Günther hat gewonnen, Jean-Éric Vergne ist Zweiter, es war der erste Doppelsieg von Penske in der Formel E und jetzt haben wir 11 Rennen in der nächsten Saison rum und man muss es quasi als Erfolg feiern, dass beide Fahrer überhaupt in die Punkte kommen. Das, glaube ich, sagt schon ziemlich viel über die Saison von DS Penske aus. Ich glaube, das hat man sich da absolut anders vorgestellt. In meinen Augen kann man mit dem Saisonverlauf und den Ergebnissen absolut nicht zufrieden sein, Luca. Woran liegt's? Was kann man tun? Ist es nur Pech oder ist es auch einfach so, dass man nicht so einen guten Job macht wie alle anderen?
Es ist wirklich schwierig, die Situation, finde ich, bei DS Penske. Man denkt, oder wir haben ja auch drüber gesprochen in der Saisonvorschau, dass das Team echt Potenzial hat. Maximilian Günther, ein Fahrer mit sehr viel Erfahrung. Taylor Bernard, ich sage es mal, der junge Wilde, der auch schon mit sehr viel Expertise in seiner kurzen Formel-E-Laufbahn ja auch schon glänzen konnte mit guten Ergebnissen. Aber wie du schon sagst, vielleicht liegt's auch in gewisser Weise am Team. Man hat auch, ich sag mal so, auch einen Grundpfeiler vielleicht dieses Teams verloren, einen französischen Fahrer mit Jean-Éric Vergne. Ja, klar, es ist ein amerikanisches Team mit Penske, aber DS steht dran, ein französischer Hersteller mit Stellantis auch dahinter. Deswegen kann es vielleicht ja auch so ein Grund sein, warum es nicht läuft. Vielleicht auch mehrere Komponenten. Das Auto, das vielleicht nicht allzu kompetitiv ist. Aber mal sehen. Ich finde, die Saison von DS Penske ist irgendwie nicht greifbar. Also haben wir schon gesagt, nach Mexiko kam relativ wenig. Jetzt Sanya wieder. Aber das sind alles so Einzelergebnisse, wo man sagt, die schwimmen im Feld so mit. Die fallen fast gar nicht auf. Es ist so ein bisschen wie eine graue Maus, obwohl das Auto schwarz-gold ist. Deswegen schon komisch, da nicht auffallen zu können. Tobi, wie siehst du das? Also man wird auf jeden Fall im Team definitiv nicht zufrieden sein mit dem aktuellen Saisonverlauf.
Ja, ich hatte irgendwann, nachdem der Ausstieg bekannt gegeben wurde von DS Automobiles zum Saisonende, mal das ein oder andere Wort mit jemandem vom Team gewechselt und habe da erfahren, dass das für das Team gar nicht so das große Thema ist, weil doch überwiegend oder ganz überwiegend sogar Penske-Leute im Team dabei sind. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt was Neues ist. Wir haben ja mit Citroën eine neue Marke in der Formel E, eine neue Stellantis-Marke in der Formel E in dieser Saison und mit Opel ein Stellantis-Werksteam, das in der kommenden Saison kommen wird. Kann natürlich sein, dass Stellantis da sein gutes Personal quasi abgezogen hat und das Auslaufmodell, so nenne ich es mal, Penske, jetzt nicht mehr so supportet, wie das vielleicht noch vorher der Fall ist. Aber muss ich sagen, das ist reine Spekulation. Eine andere Erklärung habe ich aber, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht. Denn Max Günther ist immer noch derselbe Fahrer wie in der letzten Saison. In der letzten Saison hat er 2 Rennen gewinnen können. Jetzt krebs das Team hinten rum und Nick Cassidy für Citroën hat schon gewinnen können in dieser Saison, stand auch nochmal auf dem Podium. Also grundsätzlich ist es so, der Antrieb ist ja nicht so viel schlechter geworden als in der letzten Saison. Was natürlich auch sein kann, ist, dass alle anderen deutlich besser geworden sind, deutlich mehr weiterentwickelt haben, als das vielleicht bei Stellantis der Fall ist. Wie gesagt, viel Spekulation, richtig Konkretes dazu sagen kann ich leider nicht. Aber es fällt schon auf, dass es doch einen sehr, sehr großen Unterschied gibt. Und das zur vergangenen Saison, wo eigentlich auf dem Papier die Voraussetzungen mindestens gleich gut geblieben sind.
Von Startplatz 20 trotz Stop-and-Go-Penalty ging es in die Top 10, nämlich für Lucas Di Grassi. Er reiste mit einer dann doch sehr großen Hypothek nach Sanya. Nach dem Wechsel von Inverter und Getriebe in Monaco hatte er eine Startplatzstrafe von 40 Plätzen im Gepäck genommen. Er musste also von ganz hinten starten. Außerdem musste er auch im Rennen sofort an die Box kommen und eine 10-sekündige Stop-and-Go-Strafe absitzen. Di Grassi fuhr in allen Sessions konsequent Rennsimulation und konnte sich da vollkommen auf dieses Rennen konzentrieren und verzichtete auch in den Trainingssitzungen auf seine 350 kW Runde. Er fuhr im Rennen dann auch noch sehr energiesparend und hoffte auf ein Safety Car oder eine Rennunterbrechung. Die hat er bekommen und nutzte sie prompt. Lucas Di Grassi in den Top 10. Tobi, eine Leistung, die einem sehr erfahrenen Fahrer sehr entspricht, verzichtet komplett auf Qualifying, sagt sich, ich muss eh von hinten starten, das bringt ja eh nichts, dann schnelle Runden zu fahren. Und das ist absolut aufgegangen.
Das auf jeden Fall. Ich meine, hat natürlich auch Glück gehabt, dass die Rennunterbrechung kam. Hätte die Rennleitung nicht, das Thema hatten wir eben, so schnell die rote Flagge gezeigt, sondern nur eine Full Course Yellow, dann wäre er nicht da vorne gelandet. Natürlich ein bisschen Glück gehört auch dazu. Es fällt natürlich auf in dieser Saison, dass es schon mehrfach vorgekommen ist, dass Fahrer sich komplett aufs Rennen konzentriert haben. Ja, ich kann mich erinnern, über das Thema hatten wir hier schon mal gesprochen, ja, dass Qualifying dann teilweise mit alten Reifen gefahren wurde, um noch einen frischen Satz fürs Rennen zur Verfügung zu haben. In Berlin, oder?
Müsste Berlin gewesen sein, zweites Rennen, du hast vorgemacht.
Ja, und das ist jetzt hier nicht ganz unähnlich, die Grassi auf der Strecke, wo man mit dem Gen 3 oder Gen 3 Evo noch gar keine Erfahrung hatte, hat halt ganz viel Erfahrung gesammelt im 300 kW-Modus, hat sogar im Qualifying eine Rennsimulation gefahren, wie er anschließend auf Social Media in einem Video bekannt gegeben hat. Und es hat sich gelohnt, muss man sagen, der Lola Yamaha Antrieb ist in meinen Augen nicht konkurrenzfähig und trotzdem hat es Di Grassi nach 2 Top-10-Resultaten in Monaco nun zum 3. Mal in Folge in die Punkteränge geschafft. Und das ist in meinen Augen eine einfach extrem starke Leistung mit diesem Auto. Luca, siehst du das auch so?
Absolut, es ist eine extrem starke Leistung. Ich meine, vielleicht auch dort in Monaco auch nochmal speziell auf das Rennen nochmal fokussiert. Und das kann vielleicht auch eine Stärke sein, wo man sagt, okay, wir legen all unsere Kraft, gerade bei Lucas Di Grassi, auf das Rennen, weil man merkt, okay, in der Qualifikation haben wir vielleicht eh nicht so die großen Chancen. Klar, kann ja immer irgendwie was Kurioses passieren. Aber das Rennen ist dann doch schon sehr entscheidend und je nachdem, wenn man da sich vielleicht nochmal mehr fokussiert, sieht man ja auch hier 3-mal in den Punkten, klar, liegt immer wieder so ein bisschen Glück mit drin, aber irgendwann ist Glück auch vielleicht können. Deswegen muss man sagen, Lucas Di Grassi 3-mal in den Punkten hat sich jetzt auch aus meiner Sicht, wie du es gerade so gesagt hast, nicht so im Kopf aufgrund der anfänglichen Schwäche der Saison, wo ja seit dem ersten Rennen Zayn Maloney ja ihm den Rang zumindest mal jetzt vorzeitig abgelaufen hat. Er jetzt mit 7 Punkten in der Wertung deutlich vor ihm. Deswegen schon weiterhin wieder eine extreme Leistung oder eine starke Leistung von Lucas Di Grassi kommt auf jeden Fall jetzt vielleicht durch seine Ergebnisse deutlich besser im Laufe der Saison rein und wirkt zumindest für mich schon noch wieder etwas besser als noch letzte Saison im Vergleich. Nehmen wir jetzt mal das Miami-Rennen doch mal ein bisschen raus aus der letzten Saison. Aber wie gesagt, die Grassi stark, solche Rennen gefallen mir immer wieder dann doch von ihm. Und im Teleskop blickt Tobi mal auf die erste Gen 4 Saison.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Die Gen 4 Saison liegt im Fokus des Teleskops heute. Am Dienstagabend zeichnen wir auf. Heute hat der Weltmotorsportrat der FIA getagt und die ersten Dinge bekannt gegeben für die kommende Saison. Ich nenne es mal so, den Rennkalender und einen ersten Ausblick aufs sportliche Format, das uns erwartet. Fangen wir mit dem Rennkalender an. Der Saisonauftakt wird als Nachtrennen ausgetragen am 18. und 19. Dezember in Jeddah, Saudi-Arabien. Also eine Woche vor Weihnachten geht's los. Dann anschließend geht's in Mexico City weiter. 16. Januar. Im Februar stehen zwei USA-Rennen auf dem Terminplan. 6. Februar auf dem Circuit of the Americas in Austin, Texas. Und dann am 20. Februar in Miami, Florida. Am 13. März findet der Sao Paulo E-Prix statt. Und anschließend verabschiedet sich die Formel E in eine fünfwöchige Osterpause, nenne ich es mal, bevor am 17. April 2027 der Sanya E-Prix erneut ausgetragen wird. Im Anschluss stehen fünf Doubleheader in Europa auf dem Terminplan. Am 8. und 9. Mai geht's in Berlin los. Schon eine Woche später, 15. und 16. Mai, dann Monaco, wieder zwei Wochen später, 29. und 30. Mai, der London E-Prix, dann jedoch nicht mehr im Excel Messezentrum, sondern auf dem Kurs von Brands Hatch. Drei Wochen später, am 18. und am 19. Juni, das sind Freitag und Samstag, wird dann erstmals in den Niederlanden gefahren, nämlich in Zandvoort. Anschließend geht es nur eine Woche später nach Madrid, Jarama, um auch hier einen Doubleheader auszutragen. Die Saison geht anschließend in Asien zu Ende. Shanghai, ein Doubleheader erneut am 10. und 11. 7., bevor dann zwei Wochen später, 24. und 25. Juli, der Tokyo E-Prix ansteht. Wieder in der Innenstadt, wieder als Nachtrennen. Also das ist der Rennkalender für die kommende Saison. 21 Rennen, so groß wie noch nie. Ich glaube, da wird uns sehr, sehr viel Spannendes erwarten. Und sehr viel Spannendes wird uns auch erwarten, was das Rennformat angeht. Denn da hat die Formel E auch ein paar Anpassungen verkündet. Und zwar geht's da explizit um die Doubleheader. Die Doubleheader werden zukünftig aus zwei richtig verschiedenen Rennen bestehen. In der Vergangenheit hatten wir es ja so, dass ein Rennen mit Pitboost und ein Rennen ohne Pitboost gewesen ist. Darauf will man aufbauen. Das erste Rennen eines Doubleheader-Wochenendes wird der sogenannte E-Prix Unleashed sein. Das ist ein Vollgasrennen, das mit dem High-Downforce-Paket gefahren wird, also mit viel Abtrieb. Der Nachteil daran ist, das Rennen kann nicht ganz so lange sein. 30 Minuten wird es nur sein. Die Fahrer werden dabei den Attack-Mode mit vollen 600 kW zur Verfügung haben. Das zweite Rennen eines E-Prix wird dann ein klassisches Formel-E-Rennen sein, wo es um das Thema Energiesparen geht. Daher auch das Aerodynamikpaket mit weniger Abtrieb. Hier wird es in jedem Rennen einen Pitboost geben und auch wieder den Attack-Mode. Insgesamt wird es, so ist das jetzt kommuniziert, an jedem Rennwochenende aber nur noch zwei freie Trainings geben. Das heißt, beim Doubleheader jeweils ein freies Training pro Tag, bei einem Singleheader weiterhin zwei freie Trainings, bevor es dann zum Qualifying geht. Außerdem wurde die Punktevergabe angepasst. Und zwar will man das Qualifying deutlich aufwerten. Bislang gibt es ja nur drei Punkte für den Pole-Setter. Das wird man überarbeiten, und zwar kriegt jeder Fahrer, der es in die Duellphase des Qualifying schafft, schon mal einen Punkt. Anschließend gibt's einen Punkt für jedes gewonnene Duell. Das heißt, die Fahrer auf den Positionen 5 bis 8 bekommen einen Punkt, die Fahrer auf den Plätzen 3 und 4 bekommen zwei Punkte, der zweite bekommt drei Punkte und der Pole-Setter bekommt nicht vier Punkte, sondern fünf Punkte, denn es gibt weiterhin einen Bonuspunkt noch für die Pole-Position extra. Also 5, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, die Punktevergabe im Qualifying Wie gesagt, damit will man dafür sorgen, dass das Qualifying wieder wichtiger wird und die Fahrer es nicht einfach auslassen, um Reifen zu sparen oder sich vielleicht, so wie Lucas Di Grassi, mehr aufs Rennen vorbereiten. Luca, was hältst du denn sowohl vom Rennkalender als auch von der Änderung am sportlichen Format, die die Formel E bekannt gegeben hat?
Also ich muss sagen, um auf den Kalender zu sprechen zu kommen, 21 Rennen, die wir dann haben werden, das kann man so auf jeden Fall sagen. Das überzeugt mich definitiv. Allein schon mit Strecken Zandvoort, mal eine, ich sag mal wirklich neben Jarama auch eine Strecke, die man kennt. Brands Hatch ja auch sehr, sehr stark. Also klar, wir haben jetzt nochmal mehr Strecken, die man auch geläufig auch in Europa kennt. Mexiko sind wir auch schon etwas länger mit dabei und deswegen wird sehr, sehr gut, kann ich mir vorstellen. Vom Rennformat muss man sich überzeugen lassen. Hier und da hat man gelesen, es werden Sprints dieses E-Prix unleashed, aber ich kann mir vorstellen, das wird einfach, wie du schon so ein bisschen gesagt hast, dieses klassische Formel-Feeling. Ich sage jetzt mal einfach Pinsel drauf und mal gucken, was dort geht. Weiterhin haben wir ja noch das konservativere Rennformat mit dem E-Prix, wo wir dann ja auch mit ruhigem Rennen in Anführungszeichen rechnen, was ja dann doch eher taktischer ist. Deswegen sind wir mal gespannt, wie es wird, dass es bei jedem Rennwochenende, was ausgetragen wird, Pitboost gibt, finde ich sehr gut. Damit gleichen sich, ich sage es mal, die Rennen zwar nicht ganz so an, aber Pitboost-Rennen waren ja immer dann doch sehr, haben es nochmal schon hier und da aufgewertet und E-Prix unleashed. Klar, können wir bisher noch nichts sagen, wie es dann final sich auswirken wird auch über ein Wochenende, aber kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. 30 Minuten dann rund vollkommenes Gehaue und Gesteche, so wie man es so schön sagt mit der Tech-Mode. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend für Gen 4 und die Autos bringen ja auch schon sehr, sehr viel mit. Tobi, wie siehst du das? Ich meine, du hast viel erklärt, aber deine Meinung zu diesem, ja, ich sag mal, doch sehr neuen Rennformat, was man geschaffen hat mit diesem E-Prix Unleashed?
Ja, ich sehe es ein bisschen wie ein zweischneidiges Schwert, was die Formel E dann im Endeffekt draus macht. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade für Zuschauer an der Strecke ein bisschen enttäuschend sein wird, dann auch nur ein Rennen über 30 Minuten zu sehen, nachdem man ja über eine Stunde Qualifying hatte. Muss man mal abwarten, wie sich das darstellen wird, ob vielleicht die Eintrittspreise für den E-Prix-Unleashed-Tag dann noch ein bisschen günstiger sein werden als für den klassischen E-Prix-Tag. Kann ich aktuell noch nicht so viel sagen. Ich finde es auf jeden Fall spannend, was die Formel E davor hat. Ob es gut wird, glaube ich, werden wir abwarten müssen. Das, denke ich, werden wir alle frühestens in einem halben Jahr sehen, wenn es losgeht mit dem Jeddah E-Prix 2026.
Kommen wir am Ende dieser Folge natürlich zu den Siegern und Verlierern des Wochenendes und das fängt wie immer an, nämlich Tobi, du darfst deinen Sieger und auch deinen Verlierer des Wochenendes hiermit gerne benennen.
Ja, als Sieger des Wochenendes habe ich mir ein bisschen schwer getan, aber ich möchte hier Jaguar nennen. Auch wenn Mitch Evans, wer im Spitzenreiter ausgeschieden ist, hat Antonio Felix da Costa wichtige Punkte für Jaguar geholt, was die Teamwertung angeht. Evans hat auch nichts verloren, was die Fahrerwertung angeht. Von daher, Jaguar würde ich auf jeden Fall als Gewinner des Wochenendes bezeichnen. Ich bin ja jemand, der nicht unbedingt die ganz offensichtlichen Sieger und Verlierer wählt. Verlierer des Wochenendes ist dann in meinen Augen schon etwas offensichtlicher. Oliver Rowland, der hatte quasi einen Elfmeter ohne Torwart. Drei Runden vor Rennende wird ihm quasi die WM-Führung auf dem Silbertablett präsentiert. Und was macht er? Er vertut sich und haut das Ding in die Mauer. Das darf einem Fahrer, der Weltmeister werden will oder seinen WM-Titel verteidigen will, nicht passieren. Wäre er auf der Position ins Ziel gefahren, wäre er durch die Strafen, die ausgesprochen wurden, sogar auf dem Podium gewesen. Es waren mindestens 15 Punkte, die er da verloren hat. Und ich befürchte, da der Nissan ja nicht ganz so stark ist wie in der abgelaufenen Saison, dass diese verschenkten Punkte in Anführungszeichen am Ende noch ganz schön wehtun werden, Luca. Und wen hast du als Sieger und Verlierer ausgemacht?
Als Sieger habe ich, ja, jetzt habe ich es offensichtlich gemacht, diesmal Jake Dennis. Also wer so dominant durch ein Rennwochenende geht, der kann eigentlich fast nur gewinnen. Deswegen habe ich ihn mal ausgewählt. Pole und Rennsieg, klar, profitiert von Rennunterbrechungen. Das hätten andere aber sicherlich auch tun können. Und dass er da halt einfach im Vergleich zum Rest, ist auch straffrei geblieben, dort dann einfach besser gemacht und hat sich dort den Rennsieg und auch die Pole Position verdient geholt. Hingegen, Verlierer des Wochenendes ist kein Fahrer, ist kein Team. Es sind für mich die Rennleitung, bisher gesagt, die Rennkommissare. Das haben wir auch schon besprochen. Späte Entscheidung, frühe rote Flagge. Das muss besser werden, zumindest in Sanya. Sonst ja auch immer gewisse Entscheidungen, wo ja viele Fahrer nicht so glücklich sind, auch schon getroffen worden, auch in dieser Saison. Deswegen, das muss sich vielleicht noch verbessern. Deswegen habe ich mal zumindest da den Verlierer des Wochenendes gesetzt. Sonst haben sich ja nicht viele mit rumbekleckert, aber die Rennleitung war so ein bisschen das i-Tüpfel nochmal oben drauf. Und wer denn der Verlierer und Gewinner des Kick-Tipp-Tipp-Spiel ist, das beantworte ich auch gleich mal direkt. Nämlich der Sieger vom Wochenende in Sanya ist unser Tippspielorganisator, nämlich Ricardo, der sich vor Thomas aus der Redaktion von eformel.de und Urknall durchsetzte, damit Platz 1, 2 und 3 hiermit benannt. In der Gesamtwertung bleibt es hingegen unverändert an der Spitze, ähnlich wie in der Formel E Fahrerwertung. Willi WH auf Platz 1, gefolgt von Quick Racer 0815 und Naga auf den Plätzen 2 und 3. In der Redaktion, schauen wir drauf, ist Thomas neu auf Platz 4 gesprungen. Tim schiebt sich auf Platz 11 vor und Tobi W. verliert 2 Positionen und ist nur noch auf Platz 13 zu finden. Weiterhin bleibe ich hinten, nämlich mit 20 Punkten. Ich habe aber diesmal an dem Wochenende getippt. Das Tippspiel runden wir natürlich immer ab am Ende mit dem, dass ihr mitmachen könnt, nämlich auf kicktipp.de/formel-e. Dort könnt ihr mitmachen. Dort ist immer noch sehr viel Platz, um mitzumachen. Also Qualifying und Rennen werden dort getippt. Deswegen lohnt es sich da weiterhin auch mitzumachen. Und da wünschen wir auch weiterhin viel Spaß beim Mittippen. Vielleicht holt ihr mich ja trotzdem immer noch ein. Das ist alles noch möglich, wenn ich es wieder verpennt habe, zu tippen. Kann auch eine Challenge für viele sein. Das würde ich euch nicht verübeln. Auch verübeln würde ich euch nicht, wenn ihr reinfolgt. Das wäre sehr, sehr schön, nämlich auf Social Media bei eformel.de. Dort gibt's Infos aus erster Hand, wie zum Beispiel auch der Rennkalender und auch das neue Rennformat der Gen 4 Autos. Das gibt's dort auch nochmal zu sehen. Genauso auch wie die eformel.de Seite immer zu empfehlen ist. Genauso auch wie diesen Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Dort gibt's auch das auf allen Podcast-Plattformen. Mehr Infos gibt's auch bei eformel.de unter dem Reiter Podcasts. Dann sind wir tatsächlich mit der Analyse von Sanya auch wieder durch, Tobi. Das war ein sehr intensives Wochenende, muss man ehrlicherweise sagen. Sehr viel hin und her. Aber wir haben es dennoch versucht und haben es, glaube ich, auch ganz gut geschafft, das Rennwochenende zu komplettieren und auch einzuschätzen.
Auf jeden Fall, auch wenn es natürlich nur sehr, sehr wenig Schlaf gab. Deutschland hat ja am Abend auch noch gegen die Elfenbeinküste gespielt. Und ich denke, das wird auch der ein oder andere gesehen haben, der auch die Formel E verfolgt hat. Von daher, also ich kann nur sagen, ich habe sehr, sehr wenig Schlaf bekommen. Mein Wecker ging morgens um 1.15 Uhr und ich konnte mich glücklicherweise vor dem Deutschlandspiel noch mal eine Stunde hinlegen. Aber da war schon deutlich mehr geplant. Aber wenn man fast 6 Stunden aufs Rennergebnis warten muss, dann funktioniert das natürlich nicht so. Aber will man nicht jammern, es hat sich gelohnt, fand ich. Es war ein sehr unterhaltsames Rennen.
Absolut. Und es war eine sehr unterhaltsame Folge. Und trotz weniger Schlaf war auch deine Expertise wieder sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr gut. Tobi, danke für deine Zeit.
Gerne.
Und wir bedanken uns natürlich auch fürs Zuhören. Wir sind dann beim nächsten Mal wieder dabei und wünschen noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.